Ich lade alle ganz herzlich ein, sich einen Platz zu suchen. Und alle anderen Gespräche nach dem Gottesdienst zu führen. Im Vorraum stehen auch noch jede Menge toller Menschen. Es wäre schön, wenn auch ihr reinkämt, sodass wir mit dem Gottesdienst anfangen können. Wir wollen einen Moment still werden, um uns auf die Begegnung mit Gott einzustellen und hören dann auf das Vorspiel. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen bei dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewiglich hält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Der Spruch für den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, also für die nächste Woche, steht im 2. Korintherbrief und heißt: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ich weiß nicht, welches Gefühl gerade durch Sie hindurchgeht. Bei diesem Satz. Es ist ein Satz zum Innehalten. Den muss man mal hören. Nicht nur den Satz, Gott liebt dich, aber der steckt da auch drin. Ein Satz zum Innehalten, ein Satz zum Nachdenken und Nachsinnen, aber kein Satz, um sich zu ängstigen. Das ist ganz wichtig. Wenn Paulus das schreibt, dann lädt er uns ein, nachdenklich zu werden. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Und das ist heute ein ganz trubeliger Tag, für manche auch ein sehr langer Tag. Also wir haben ja nicht nur Gottesdienst, wir essen dann ein bisschen und trinken ein bisschen und haben dann Gemeindeversammlung. Ich hoffe, alle bleiben dabei. Die Kandidaten und Kandidatinnen stellen sich heute vor für die nächste Presbyteriumswahl. Dann hat das Presbyterium noch eine kleine Sondersitzung. Da muss immer so ein Protokoll geschrieben werden. Und dann haben wir hinterher mit CVM und ein paar aus dem Presbyterium auch noch ein Gespräch über die Jugendleiterstelle, die wir ja wieder neu besetzen müssen. Also die kommen dann später nach Hause. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Der Sonntag ist einfach der richtige Tag, um viel Programm in der Gemeinde zu machen. Thomas Simank wird heute predigen. Der sitzt hier nicht. Der fehlt aber nicht. Aber der hat ein Kind. Und das Kind ist irgendwann eingeschlafen. Und jetzt muss er ein bisschen auch Kinder hüten. Nee, jetzt sitzt er ganz da hinten mit Kind auf dem Arm. Thomas, wir freuen uns, dass du predigst. Du darfst nur ungefähr 15 Minuten predigen, weil hinterher noch so viel los ist. Die English Speaking Fellowship will hier noch 5 Stunden Gottesdienst feiern. Also, es ist wirklich was los bei uns und das ist doch auch toll. Christian Höhne wird mit uns beten und ich darf sie durch den Gottesdienst geleiten. Gibt es jemanden, eine oder einen, der die Geburtstag hat? Heute? Nein. Dann singen wir miteinander aus dem, ich habe hier stehen 164, aber 168, du hast uns Herr gerufen, die ersten 3 Strophen.
Ich lade Sie ein, Psalm 50 miteinander im Wechsel zu sprechen. Die Männer beginnen mit mir, die Frauen fallen dann ein sozusagen. In dem Psalm sagen wir Gott, wer er ist. Wir hören davon und gleichzeitig hören wir, wir dürfen alle unsere Nöte ihm geben und dürfen ihn auch loben, wenn er uns hilft. Wir sprechen gemeinsam. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Erde zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.
Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes.
Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein gewaltiges Wetter.
Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle.
Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer.
Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist sicher.
Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen.
Wer Dank opfert, der preist dich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, dass sei Gott.
Wir beten weiter. Treuer Gott, du bist der Richter und doch auch der Retter. Du greifst in unser Leben ein, du bist uns begegnet. Auch darum sind wir heute hier. Du stehst uns bei. Wir sind vor dir mit allem, was wir sind. Und wir bringen dir unser Leben. In der Stille sagen wir dir, was uns bewegt. Das, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Was uns fröhlich macht oder was uns bedrückt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gott hat sich über uns erbarmt in Jesus Christus und unser Gott ist freundlich, geduldig und von großer Güte. Deswegen können wir ihn loben. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr. Gott ist für uns ein Anker, ein fester Halt. Das wollen wir ihm zusingen. Und deswegen, weil er der feste Anker ist, können wir dann auch nachher ihn danken und ihn loben. Thank you.
Die Lesung für heute steht im Lukasevangelium im 11. Kapitel, die Verse 37 bis 42. Ein Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging zu ihm ins Haus und nahm am Tisch Platz, ohne zuerst die vorgeschriebene Waschung zu verrichten. Als der Pharisäer das sah, war er entrüstet. Da sagte der Herr zu ihm: So seid ihr Pharisäer. Ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit. Ihr Toren, hat der, der das Äußere schuf, nicht auch das Innere geschaffen? Gebt doch, was in euren Bechern und Schüsseln ist, den Armen, und ihr werdet sehen, alles ist dann für euch rein. Aber wehe euch, Pharisäern, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze und Raute und von sämtlichen Gemüsesorten und lasst dabei die Forderung der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes außer Acht. Diese solltet ihr erfüllen und das andere nicht unterlassen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir wollen miteinander unseren Glauben bekennen und wer kann, mag dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Das Sammelergebnis am vergangenen Sonntag betrug 571 Euro. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt während des folgenden Liedes sammeln wir für das Café Johannes. Und ich erinnere mich sehr schön an die Szene. Ich komme rein und da sitzen sechs Frauen und ich glaube, ein Mann war da auch bei und schälten Kartoffeln. Ich wusste, die große Reibekuchenaktion stand bevor. Und es war ein Gegichere und Gelache, also die waren richtig gut drauf. Toll. Das Café Johannes lebt von ganz vielen Ehrenamtlichen und deshalb müssten wir eigentlich auch gar nicht sammeln. Könnte man ja denken. Wir Ehrenamtliche werden ja alle nicht bezahlt. Zum Glück. Aber da gibt es doch auch bei uns wirklich ein paar Hauptamtliche, die das Ganze zusammenhalten, die koordinieren, die begleiten, die Ansprechpartner und Partnerinnen sind. Und das kostet schon Geld. Und das kostet uns wirklich nicht nur Geld, sondern unsere Wertschätzung. Und ich denke, wenn wir nachher was abgeben, geben wir immer direkt ein Stück Wertschätzung mit rein in den Beutel. Aber die sollte man vielleicht hinterher mal sagen, den Leuten, die im Café arbeiten, den Ehrenamtlichen und den Hauptamtlichen. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für Aktion Sühnezeichen. Da wird ja immer auch einmal im Jahr für gesammelt. Ungefähr 500 Freiwillige in ca. 15 Ländern absolvieren jedes Jahr ein Jahr lang einen Friedensdienst. Und zu diesem Friedensdienst, da gehört wirklich Sozialdienst für Überlebende der Shoah. Die arbeiten in Gedenkstätten. Die machen politische Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Und Sie wissen und ihr wisst, das ist nötiger denn je. Von daher lege ich auch diese Kollekte Ihnen und euch allen sehr ans Herz. Während wir sammeln, singen wir: Es mag sein, dass alles fällt, 378.
Ich bete. Gott, unser Vater, du bist hier in unserer Mitte und du gibst uns dein Wort, um uns zu lehren, zu stärken. Und wir bitten dich, dass du nun durch dein Wort zu uns sprichst. Hilf uns, auf das zu hören, was du uns sagen möchtest. Amen. So, 15 Minuten. Wer stoppt die Zeit? Ich spiele in meiner Freizeit gerne Schach und vielleicht gibt es hier noch ein paar andere. Ich bin auch jederzeit gern für eine Partie zu haben. Wenn man Schach lernt, ist es so, dann lernt man erstmal die Regeln. Ja, also was das Ziel ist, dass man den König schachmatt setzen muss, dass der Turm nur geradeaus gehen kann und der Läufer nur schräg. Und wenn man das gemeistert hat, dann geht es weiter von den Regeln zu den Faustregeln. Dann lernt man so Prinzipien. Ja, also dass man, dass die zentralen Felder auf dem Brett die wichtigsten sind, die man kontrollieren sollte. Oder dass man die Dame nicht zu früh bewegen sollte im Spiel. Oder dass ein Turm am besten hinter einem Bauern steht im Endspiel und nicht vor dem Bauern. Und solche Sachen. Und in der Regel klappt das auch gut, wenn man sich daran hält, an diese Faustregeln. Aber ich kann mich an eine meiner ersten Turnierpartien erinnern. Da habe ich alle diese Faustregeln, die ich kannte, befolgt. Ja, da habe ich schön meine Figuren entwickelt, wie man so sagt. Ich habe einen guten Außenposten für meinen Springer gefunden. Ich war sehr zufrieden mit mir selbst. Und plötzlich aus dem Nichts kam ein Angriff des Gegners und in ein paar Zügen war mein ganzer Königsflügel weggefickt. Die Partie war verloren. Manchmal macht man gefühlt alles richtig, folgt dem, was man gelernt hat und achtet aber gar nicht darauf, was eigentlich wirklich gerade abläuft, was wirklich geschieht. Und entsprechend tut man nicht das, was an der Reihe wäre. In dem Text aus dem Alten Testament, den ich heute mit Ihnen anschauen möchte, passiert dasselbe dem Volk Israel. Und zwar steht das in Jesaja 58. Als Predigttext sind die Verse 6 bis 11 angegeben, auch im Gemeindebrief, aber ohne den Anfang des Kapitels ist das eigentlich unverständlich. Deswegen lese ich jetzt erstmal die Verse 1 bis 3 nach der Guten Nachricht Übersetzung. Der Herr sagt: Rufe, so laut du kannst. Lass deine Stimme erschallen wie eine Posaune. Halte meinem Volk, den Nachkommen Jakobs, ihr Unrecht und ihre Vergehen vor. Sie fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Wie ein Volk, das sich an das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin. Was für einen Sinn hat es, jammern sie, dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen? Du beachtest es ja gar nicht. Jesajas Predigt geht also die Frage voraus, warum fasten wir, warum halten wir Fasttage und du siehst es nicht? Was genau hier die Umstände, die Hintergründe sind, das wissen wir nicht. Das Fasten, von dem hier die Rede ist, ist vermutlich gemeinschaftliches Fasten, eben an einem Fastentag. Wir lesen bei dem Propheten Sacharja, dass es 4 solcher Fastentage gab. Außerdem hat man in Notlagen gefastet, zum Beispiel, wenn eine feindliche Bedrohung da war oder wenn der Regen ausblieb. So oder so fastet hier das Volk und hofft, Gott damit zum Eingreifen zu bewegen. Und wir sehen, dass sie es durchaus ernst meinen. Es ist nicht so, dass diese Leute das alles nur vormachen, dass sie also eigentlich gar nicht mit Gottes Hilfe rechnen und nur so tun, als ob sie fromm wären. Nein, wir lesen, dass sie Gott Tag für Tag suchen und dass sie möchten, dass Gott ihnen nahe ist. Und das meint der Prophet allem Anschein nach nicht ironisch. Gleichzeitig steht da aber das Wörtchen wie. Wie ein Volk, das sich an das Recht hält. Das Anliegen ist also da, sie meinen es ernst, sie wollen Gott nahe sein, aber irgendwo passt es nicht, an irgendetwas hapert es. Und das erklärt Gott in den nächsten Versen. Darauf sage ich der Herr, seht doch, was ihr an euren Fasttagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust rein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst und euch in Sack und Asche, im Sack in die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Die Israeliten fasten zwar und machen das an sich richtig, aber in derselben Zeit, in der sie fasten, machen sie fröhlich ihre Geschäfte weiter, treiben ihre Arbeiter an und was noch schlimmer ist, sie streiten sich sogar und werden gewalttätig. Das Fasten ist losgelöst von ihrem restlichen Leben. An ihrem Alltag ändert sich nichts. Sie machen mit allem so weiter wie sonst, außer dass sie jetzt halt nichts essen. Deshalb folgt in Vers 5 diese rhetorische Frage, ist das etwa ein Fasten, das Gott gefällt? Und die Antwort muss natürlich lauten, nein, natürlich nicht. Jetzt ist es ja so, dass wir das lesen und denken, diese Israeliten sind ganz schön doof. Die fasten und wollen Gott gefallen oder Gott zu irgendetwas bewegen. Und gleichzeitig verhalten sie sich so daneben und ignorieren Gott in ihrem Alltag. Aber das ist der Punkt, an dem wir uns an unsere eigene Nase fassen müssen. Wenn wir die Texte der Bibel lesen, dann kommen wir immer wieder an diese Punkte, wo es die richtige Reaktion ist, dass wir das nicht nur als ein Dokument aus der Vergangenheit lesen, sondern wo wir den Text in unser Leben sprechen lassen. Wo wir ihn wie einen Spiegel verwenden sollten, der nicht nur über Menschen von vor 2000 und x Jahren spricht, sondern über uns selbst. Und wenn wir das mal mit diesem Text Jesaja 58 machen, dann merken wir plötzlich, so fremd ist uns das gar nicht. Okay, die meisten von uns fasten wahrscheinlich nur selten oder gar nie. Gewalttätig werden wir vielleicht auch nicht so oft, hoffentlich nicht. Aber als Christen des 21. Jahrhunderts haben wir doch auch unsere Rituale, unsere Kommunikationswege mit Gott, zu Gott. Gottesdienste, Lieder, Gebete, das Abendmahl und so weiter. Und ich kenne das zumindest von mir sehr gut, dass sich das Leben da recht schnell in zwei Bereiche spaltet. Da ist auf der einen Seite der geistliche, spirituelle Bereich, wo ich Gott nah bin oder es zumindest sein möchte, wo ich fromm bin und bete und Bibelverse an die Wand hänge. Und auf der anderen Seite ist der säkulare, alltägliche Bereich, wo ich all das vergesse und mich komplett an die mich umgebende Gesellschaft angleiche. Und gerade in der Adventszeit, die jetzt schon bald bevorsteht, da wird das doch jedes Jahr wieder ganz neu auf die Spitze getrieben. Da feiern wir einerseits besonders viele Gottesdienste, haben besonders viele geistliche Rituale, aber auf der anderen Seite läuft unser Alltagsleben auch noch einen Gang schneller und wir laufen Gefahr, noch mehr als ohnehin das eine vom anderen zu spalten. Und genau so scheint es auch dem Volk Israel hier zu gehen. Auf der einen Seite fasten sie, suchen nach Gott, führen schön brav die Kultrituale durch, die sie halt so kennen, aber mit ihrem Alltag, mit ihrem normalen Leben hat das überhaupt nichts zu tun. Gut, jetzt wissen wir, was das Problem ist, aber was ist jetzt die Botschaft des Propheten für diese Situation? Was ist die Botschaft an das Volk? Was ist die Alternative? Das lesen wir ab Vers 6. Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das unterdrückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden, wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und euch den Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen. Auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Sklaven freilassen, Hungrigen zu essen geben, Obdachlose aufnehmen und so weiter. Kurz Nächstenliebe. Dienst am Nächsten. Das ist es, was Gott möchte. Und das ist eine Botschaft, die nicht nur in diesem Kapitel von Jesaja auftaucht, sondern die sich durch sämtliche alttestamentliche Prophetie zieht und auch durch das Gesetz Moses. Es ist also nicht überraschend, dass Gott das auch hier wieder einfordert. Aber Moment, was hat jetzt das alles mit dem Fasten zu tun? Hier steht ja in Vers 6, das ist ein Fasten, wie es mir gefällt. Warum geht es jetzt plötzlich um sozialdiakonisches Handeln? Ich glaube, den Grund finden wir im Vorangehenden. In Vers 5, da wurde ja das Fasten beschrieben, das Gott nicht gefällt, den Kopf hängen lassen, sich in Sacktuch kleiden und mit Asche bedecken. Also alles Riten, bei denen es um einen selbst geht, bei denen man sich selbst das Leben schwerer macht, um sich so bei Gott präsentieren zu können. Und dieser Art der Frömmigkeit hält Jesaja jetzt entgegen, gebt den Hungernden zu essen. Der Prophet sagt also, unsere Loyalität Gott gegenüber können wir besser zeigen, indem wir den Hungrigen Brot geben, als indem wir selbst auf Essen verzichten. In ähnlicher Weise könnte man sagen, lieber gehe ich einmal weniger in den Gottesdienst, das ist jetzt nicht mit dem Presbyterium abgesprochen, ich hoffe, ich werde nicht von der Kanzel geholt, lieber gehe ich einmal weniger in den Gottesdienst und dafür zu einer Schwester oder einem Bruder, dem es schlecht geht, der zu Hause ist und leidet. Oder zu den Obdachlosen auf die Straße. Oder zu den Kranken im Pflegeheim. Oder zu den Insassen im Gefängnis. Oder zu den Flüchtlingen im Heim. Oder zu den Armen in meinem Stadtteil. Insofern geht es hier eigentlich gar nicht um das Fasten, auch wenn das der Aufhänger des ganzen Kapitels ist. Es geht eher um die Motivation der Leute und ihr begleitendes Verhalten. Am besten liest man das im Licht von Jesaja 1, dem allerersten Kapitel des Buches. Da kritisiert der Prophet die Opferpraxis des Volkes. Und er sagt im Namen Gottes so sinngemäß, was will ich mit euren ganzen Opfern? Macht erstmal der sozialen Ungerechtigkeit ein Ende. Und natürlich wollte Jesaja nicht den Opferdienst im Tempel aufheben. Darum ging es ihm nicht, aber er möchte Prioritäten setzen. Genauso ist es hier mit dem Fasten. Es ist Jesaja eigentlich egal, ob die jetzt fasten oder nicht. Er will ihren Blick erstmal auf Wichtigeres lenken, nämlich auf die Gerechtigkeit in der Gesellschaft, auf die Liebe untereinander. Das haben die Israeliten aus dem Auge verloren. Für sie ist das Verhältnis zu Gott irgendwie zu einer Sammlung aus Riten und Bräuchen erstarrt. Die müssen sie nur ordentlich durchführen und dann wird Gott sich schon um sie kümmern. Sie spielen ihre Schachpartie blind nach den Regeln, die sie gelernt haben und schauen eigentlich gar nicht aufs Brett und merken nicht, dass ihnen das Spiel entgleitet. Dass ihnen das, worum es eigentlich geht, fehlt. Nächstenliebe, Einheit, Frieden in der Gesellschaft. Und wenn das wieder in Ordnung gekommen ist, wenn die soziale Gerechtigkeit wieder da ist, dann können und sollen sie ruhig weiter fasten und dann wird ihr Fasten auch seinen Platz haben. Dann, sagt Jesaja, strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen, eure Wunden heilen, ihr werdet wie eine Quelle sein, die niemals versiegt und vieles mehr. Man lernt im Theologiestudium, dass man in Predigten immer Bilder verwenden soll. Bei so einem Text muss ich mir gar nichts ausdenken. Der Prophet liefert hier ein Bild nach dem anderen. Was die im Einzelnen meinen, sei jetzt dahingestellt. Auf jeden Fall wird deutlich, dass Gott es gerne sieht, wenn wir so handeln, wie es hier beschrieben wird. Und dass er sich uns dafür gerne zuwendet. Und das gilt heute genau wie damals. Das Tolle ist ja, Gott hat sich uns schon zugewendet. Wenn wir in unserem Text lesen, dass im Dunkeln ein Licht aufleuchtet, dann können wir gar nicht anders als Christen, als das, als an Jesus zu denken. Jesus, das Licht, Jesus, der uns das Licht gebracht hat. Und Jesus selbst ist das beste Beispiel dafür, wie dieses Fasten, das Gott liebt, aussehen kann. Dieser Dienst an den Mitmenschen. Das hat Jesus immer wieder gezeigt. Und er hat auch immer wieder die Prioritäten zurechtgerückt, genau wie Jesaja. Wir haben es vorher in der Lesung gehört, wie er die Pharisäer zurechtweist. Ihr gebt den Zehnten von jedem noch so kleinen Kraut, aber ihr vergesst die Gerechtigkeit, ihr vergesst eure Nächsten. Die Pharisäer haben das ernst gemeint. Die dachten, sie machen alles richtig, sie sind den Regeln gefolgt. aber sie haben vergessen, worum es eigentlich geht. Ich hoffe, dass wir von diesem Text einen Anstoß für die Adventszeit bekommen, die jetzt eben vor uns liegt. In 2 Wochen geht's los. In den Supermärkten hat es schon angefangen. Wir alle werden in den nächsten Wochen, insbesondere an den Feiertagen, viele Rituale mitmachen, viele Bräuche. Vieles davon wird sich sehr geistlich anfühlen. Und es ist alles nicht schlecht. Es ist an sich nichts Verkehrtes. Aber es tut uns gut, dabei immer wieder diese Worte des Propheten in Erinnerung zu rufen. Das ist ein Fasten, wie ich es haben will. Vielleicht kann man auch sagen, das ist eine Adventszeit, eine Weihnachtszeit, wie ich sie haben will. Erst das Auge für die Mitmenschen, die um uns herum leben. Da fängt Gottesdienst an. Dienst für Gott. Und wenn das klappt, dann haben auch unsere Rituale, unsere Bräuche, unsere Gottesdienste ihren Platz. Dann kommt zusammen, was zusammengehört. Amen.
Gott ist das Licht, Jesus Christus, und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Deswegen singen wir nun, tragt in die Welt ein Licht. Der Text ist etwas anders, er wird angezeigt und Sie können ihn gerne hier vorne mitsingen.
Ein paar Dinge möchte ich noch mitteilen. Das hatte sich ja jetzt mittlerweile rumgesprochen. Nach dem Gottesdienst haben wir so eine Viertelstunde. Das ist in dieser Gemeinde ein echtes Problem. Eine Viertelstunde mit Kaffeetasse und einem Minisnack und dann noch mit 28 Leuten reden wollen. Das kriegen wir aber heute hin, irgendwie. Also, 11:45 beginnen wir mit der Gemeindeversammlung. 11:30 sind wir hier fertig. Du hast das super gemacht, Thomas. Vielen Dank. Also es gibt wie immer Kaffee und Tee, diesmal nicht im Anbau, sondern hier hinten sind 2 Stellen und draußen. Also ihr findet irgendwo eine Tasse. Dann Gemeindeversammlung. Wie gesagt, neben einem kurzen Bericht von mir und dem Finanzbericht von unserem Finanzkirchmeister Michael Vandenborre werden die Kandidaten und Kandidatinnen für die nächste Presbyteriumswahl sich vorstellen. Nächsten Sonntag, 10.30 Uhr, Gottesdienst hier wie immer. Ich darf die Predigt halten. Und um 11 Uhr ist Gottesdienst für Trauernde am Nürnberg. Das ist ja bei uns auch eine gute Tradition. Da müsst ihr euch nur merken, 11 Uhr. Sonst ist unser Gottesdienst ja hier 10.30 Uhr und den Gottesdienst am Nürnberg wird Christian Höhne halten. Anschließend gibt es Mittagessen im Café Johannes. Dann möchte ich herzlich einladen, manchmal vergisst man ja wichtige Sachen. Ich habe an alle Mitarbeitenden, also die irgendwie leitende Funktion haben, in Gruppen, Kreisen und so, weitergeleitet, dass wir unsere Jahresplanung vornehmen. Da geht es ja nicht um einzelne kleine Termine, wann jetzt der Männerkreis ist und so. Das kriege ich hinterher alles von euch zugespielt und trage es dann in den großen Gemeindekalender ein. Es geht eher darum, was sind so die großen Dinge in der Gemeinde? Was wollen wir miteinander? Das wollen wir austauschen. 19 Uhr im Anbau, wenn jemand sagt, da möchte ich auch gerne hinkommen und mich da einbringen, herzlich gerne am Mittwoch. Am 22. November ist Feierabendtreff-Spezial im Café Johannes mit Songs zum Nachdenken, Texten, die unter die Haut gehen und zum Mitsingen anregen. Also nächsten Freitag, Feierabendtreff-Spezial ab 19 Uhr, Karin? Gut. Alles klar. 20 Uhr. Um 19 Uhr geht die Tür auf. Wenn ihr einen Platz haben wollt, würde ich um 19 Uhr da sein. Das sind immer die Abende, die gut besucht sind. Sonst ist es nicht immer so voll, aber dann ist es voll. Dann habe ich noch eine Bitte. Ich kriegte diese Woche eine Mail vom Uwe Kreinberg. Wir haben sehr schöne Krippenfiguren. Ihr erinnert euch, so richtig große. Die werden jedes Jahr aufgestellt, schon seit vielen Jahren. Aber die leiden auch immer in den Wochen, wo sie hier stehen. Und es mag doch hier mal so richtige Praktiker in unserer Gemeinde geben. Die jetzt sagen, ach, da hätte ich ein bisschen Zeit für. Wenn es da einen gibt, der möge sich doch an den Uwe Kreinberg wenden. Ihr macht mal einen Termin aus und repariert unsere Krippenfiguren, sodass die dann ab 1. Advent auch wieder draußen stehen können. Also das wäre ein guter Dienst für diese Gemeinde und für die Menschen, die immer hier vorbeilaufen, die bleiben nämlich oft stehen und gucken sich das an. Das ist es an Abkündigungen. Dann wollen wir zur Fürbitte aufstehen. Gestorben ist und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Herr Dieter Fischer im Alter von 85 Jahren.
Olaf, nee, dann kann nicht nur Gott mich hören, sondern Sie können mich auch hören. Gott, du bist der Gott allen Trostes. Und wir bitten dich, dass du die Familie um Dieter Fischer tröstest, die Töchter und alle Angehörigen, dass sie merken, du bist wie eine Mutter, die ihre Kinder bewahrt. Wir bitten dich für uns, dass wir es merken, wenn wir nur in einer Maschine laufen, wenn wir nicht anhalten können, auch wenn wir nur denken, wir gehen in den Gottesdienst und dann ist alles gut, aber wir merken, wie unser Leben dich nicht widerspiegelt. Mach du uns wach für deine Menschen, dass wir ihnen begegnen. Dass es ein Fasten wird, wie es dir gefällt. Wir bitten dich für die Menschen, die draußen leben, wenn es jetzt kälter wird. Bitte hilf ihnen, eine Bleibe zu finden, Essen und Wärme. Und gib du Organisationen und auch uns Augen, wo wir helfen können. Wir bitten dich für uns selber. Du siehst, wo wir morgen um diese Uhrzeit sind. Hilf uns dort, dich zu erfahren und ein Licht wirklich dorthin zu tragen, dass die Welt merkt, du bist das Licht der Welt. Wir danken dir für die gute Synode, für die vielen Beschlüsse, wo dein Reich hier in Wuppertal mit allen Christen mehr und mehr Raum gewinnen soll. Auch dafür. Wir bitten dich, wie dein Sohn es uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in unser Sohn, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Amen. Wir singen Lied 648.
Kündigung macht. Aber die habe ich auch gerade erst gekriegt. Also wenn er es schafft bis 23:45, könnte er auch noch Kollektenbons erwerben. Der Jörg Wardin steht da hinten. Ja, nur zur Information. Aber jetzt trinkt erstmal einen Kaffee.